Vis-à-vis.
Herr Bröchler, dieser riesige Stromausfall in Berlin, offenbar ein Anschlag auf die kritische Infrastruktur, auf Stromleitungen. Auch Wahlen gehören ja in der Demokratie zur kritischen Infrastruktur. Wie stellen Sie sicher, dass die jetzt nicht gestört werden?
Also wir haben ganz waches Auge darauf, auch schon bei den letzten Wahlen, auf mögliche andere Störungen. Und wir sind im engen Kontakt mit Feuerwehr und Polizei in Runden mit der Innensenatorin Frau Spranger.
Aber was könnte da passieren, wenn Sie jetzt sehen, Stromkabel, ich meine, da werden ja auch Wahllokale möglicherweise abgeschnitten oder Ähnliches. Sind Sie da ein bisschen nervös, wenn Sie sowas sehen?
Ja, durchaus. Wobei wir sehen muss sozusagen viel in den Urnen-Wahllokalen ist ja, ich sag mal, vor digital sogar noch. Ne? Also sozusagen die Stimmzettel, die ausgefüllt werden, die dann ausgezählt werden. Aber wo es dann sozusagen technisch wird und wo wir dann auch Telefone brauchen, das ist dann an die Übermittlung, zum Beispiel ans Amt für Statistik. Und das könnte halt dann schon zu einem Problem werden. Wir haben einen Notfallplan auch für solche Fälle. Da muss das dann sozusagen anders transportiert werden. Das würde natürlich zu erheblichen Verzögerungen führen. Also wir versuchen uns sozusagen darauf einzustellen. Aber es ist natürlich nicht einfach, was sich dort in den Krankenköpfen da abspielt, die solche Anschläge veranstalten.
Aber wenn Sie jetzt die Stimmzettel zum Beispiel ansprechen, wird das an verschiedenen Orten gedruckt, um eben da nicht so vulnerabel zu sein und die Stimmzettel vielleicht gar nicht rechtzeitig parat zu haben?
Ja, wir geben den Namen der Druckerei und die Orte geben wir ganz bewusst nicht bekannt. Wir haben da auch Anfragen, wir geben auch nicht bekannt, wo die Stimmzettel dann genau gelagert werden. Gerade in solchen Zeiten ist das wirklich wichtig, auch über bestimmte Sachen nichts zu sagen.
Brauchen Sie trotzdem, wenn Sie jetzt sowas sehen, es gab ja im September in Köpenick schon mal einen Anschlag, dann jetzt dieser, brauchen Wahlen in Berlin einen besseren Schutz?
Wir sind eigentlich sehr gut geschützt. Also wir haben mit der Polizei die Vereinbarung, dass in der Nähe der Urnenwahllokale Polizeiauto steht. Wir haben, was auch sehr, sehr gut kommt, dass ein Polizist einfach mal einschaut in ein Wahllokal und schaut, funktioniert alles. Also auf der Ebene sind wir gut vorbereitet. Die Polizei ist auch vorbereitet und wissen auch, dass, wenn etwas passiert, dass dann im Notfall auch die Polizei kommt. 100% sicher sein können wir dafür nicht. Wir können versuchen zu überlegen, was gibt es eigentlich für Szenarien, was wir machen können. Und ansonsten enger Kontakt zur Polizei, enger Kontakt zum technischen Hilfswerk, die dann notfalls auch ein Zelt aufbauen etc.
Aber setzen Sie sich jetzt gerade angesichts dieser Vorkommnisse nochmal neu zusammen und überlegen Szenarien, dass man sich vielleicht doch besser wappnen muss?
Ganz sicher. Also das ist ja ein Anschlag gewesen, der wirklich weiträumig wäre. Und wenn wir sowas bei Wahlen hätten, dann hätten wir wirklich ein sehr großes Problem. Also wir werden, ich denke mal, vielleicht schon auch diese Woche uns dann zusammensetzen. Wir haben jetzt diese Woche auch ein Treffen mit den Bezirken. Da wird das sicherlich auch ein Thema sein.
Wenn Sie diese Woche sich schon mit den Bezirken zusammensetzen, ja ursprünglich auch mal, um überhaupt in dieses Wahljahr zu starten, nicht unbedingt, nehme ich an, nur unter diesen Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Wie laufen jetzt schon die Vorbereitungen? Wo stehen Sie da?
Also wir sind schon seit September dran und wir schauen jetzt eben, wie sieht es aus zum Beispiel mit den Wahllokalen. Haben wir genug Wahllokale oder nicht?
Sie haben neulich mal einen Aufruf gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, Sie brauchen noch welche? Kann man sich melden bei Ihnen, wenn man sagt, hier bei mir in der Firma könnte gewählt werden? Wie läuft sowas?
Ja, also über Internetadresse meiner Homepage, da sehr gerne. Wir stellen uns ja darauf ein, dass eben nicht nur die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den BVV stattfinden, sondern möglicherweise auch zwei Volksentscheide.
Das nochmal, um es einzupflegen, am 20. September. Also noch ist eine Weile hin, aber wir kennen den Termin. Okay, jetzt Sie wieder.
Genau. Und da ist wichtig, dass wir uns da frühzeitig einstellen und dass eben auch bei uns die Bezirke gesagt haben, wenn wir mehr Wahllokale brauchen, und die brauchen wir, weil wir keine Schlangenbildung haben, so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass manche Bürgerinnen und Bürger erst diese Informationsschriften, die dann verteilt werden für den Volksentscheid, diese amtlichen Informationsschriften, dann erst in der Wahlkabine lesen. Und das sind so Fragen, die wir diskutieren, Fragen nach dem Stimmzettel. Wir haben ja jetzt eine Neuerung, dass wir quasi für die Wahl zum Abgeordnetenhaus nicht mehr zwei Stimmzettel haben, sondern wir haben das dem Bundestrend angepasst. Es gibt jetzt ein Stimmzettel für die Erst- und Zweitstimme. Also auch nochmal sozusagen solche organisatorischen Fragen, da sind die Bezirke auch dabei und auch bei der Frage der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, wo ich natürlich auch immer frage, habt ihr genug Personalstamm?
Wie viel brauchen Sie? Ich kann mich an Mitte 30.000 erinnern.
Hatten wir bei der Bundestagswahl. Jetzt brauchen wir etwas mehr. Wir brauchen ca. 40.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Da sagen uns im Augenblick die Bezirke, wir sind da eigentlich auf einem sehr guten Weg.
Das heißt, man kann sich schon melden?
Man kann sich auch schon melden, ja.
Und Sie haben ja eben diese möglichen Volksentscheide angesprochen. Das ist einmal autofrei, einmal werbefrei für genau. Berlin. Da kann man sich ja jetzt schon sehr bald zumindest seine Meinung kundtun.
Ja, genau. Ne? Das ist ja ein zweistufiges Verfahren. Also bevor der Volksentscheid sozusagen dann stattfinden kann, braucht es ein Quorum über die Volksbefragung. Und da beginnt jetzt die Auslegefrist am Freitag und geht bis zum 8. Mai. Und wer das unterstützen möchte, werbefrei oder autofrei, das ist zu einem Volksentscheid kommt, der kann zu den Auslegestellen in den Bezirken gehen. Da haben wir berlinweit 23. Es findet aber auch, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, eben auch sozusagen auf den Straßen statt, wo die Unterstützerinnen des Begehrens eben dann Unterschriften sammeln.
Und wenn es genug sind und eben die nächsten Phasen weiter durchlaufen werden, dann kommt es möglicherweise auch während der Berlinwahl noch zu diesen Abstimmungen über diese beiden Volksentscheide, einer oder beide, je nachdem. Genau. Und droht dann doch wieder zu viel, weil das war ja damals 2021 Pannenwahl in Berlin, wir erinnern uns, die ja dann wiederholt wurde, aber damals, da gab es ja einfach zu viel auf einmal, plus Corona, plus Marathon, die beiden Sachen sind schon mal außen vor, aber droht da auch wieder zu viel oder sind sie diesmal besser gewappnet?
Ja, deshalb haben wir eben Veränderungen durchgeführt, also wir haben jetzt mehr Wahllokale, ungefähr 10% mehr, da liegen wir bei ungefähr 2550 Urnenwahllokalen. Wir haben die Zahl der Wahlkabinen erhöht, bis zu 6 Wahlkabinen, je nach Größe des Stimmbezirkes. Wir überlegen momentan auch, ob wir sozusagen vor den Wahllokalen nochmal diese Informationsschrift auslegen, weil wir wollen natürlich auf jeden Fall den Wahlgang selbst auch so, ich sag mal, attraktiv und störungsfrei für die Bürgerinnen und Bürger machen. Also da stellen wir uns schon drauf ein. Von daher ist das ein bisschen so ein Schwebezustand, den wir im Augenblick haben, weil wir wissen ja nicht, kommt es tatsächlich zu den Volksentscheiden. Aber ich kann als Landeswahlleiter natürlich nicht warten bis Ende Mai, wenn wir die Ergebnisse haben, ob das stattfindet oder nicht und wir dann anfangen zu planen. Also müssen wir im Augenblick sehr vorausschauend planen.
Und ganz sicher wird es ja die Wahl an sich, die Berlin-Wahl, geben. Nun wählen immer mehr Leute schon vorher per Brief. Das waren um die 40, ja. über 40%, ja. glaube ich, wenn ich
wir
mich erinnere.
Wir haben einen Bezirk sogar mit 51%
okay.
gehabt.
Okay, ja. Was verändert das?
Es verändert eigentlich den Grundcharakter der Wahl, weil die ursprüngliche Überlegung war, ja, man wählt sozusagen in dem Umfeld, auch in dem Wohnumfeld, wo man lebt und gibt dann dort seine Stimme ab im Urnenwahllokal. Dieser Zusammenhang wird ein Stück weit zerrissen, dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, nein, wir möchten wählen gehen, aber wir möchten auch die Freiheit haben, das eben vorher schon zu machen. Das ist, glaube ich, ein Trend, von dem wir auch nicht mehr wegkommen. Es ist auch ein Stück weit Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, aber es ist eben sozusagen nicht mehr diese Vorstellung, man geht in ein Wahllokal, gibt seine Stimme ab und geht wieder nach Hause, sondern es wird ein Stück weit anonymer, wie ohnehin, das ist auch ein gesellschaftlicher Trend, ein Stück weit der Individualisierung, die wir hier sehen.
Ich mag das ja total gerne, wenn es irgend geht, wenn ich nicht berichten muss an dem Tag ins Wahllokal, aber man kann ja auch vorher schon in Wahllokale gehen, also eine bestimmte Frist vorher und da auch schon vorab seine Kreuze machen. Aber das heißt ja auch für einen Wahlkampf, man ist nicht mehr so auf den Endspurt fixiert, sondern eigentlich müssen Parteien viel längerfristig für sich werben. Wie sehen Sie das von Demokratie-Sicht? Die sind ja auch Demokratieforscher.
Ja, also es gibt ja eine Dramaturgie der Parteien, wie die Wahlkampf führen. Und bis dato ist, glaube ich, diese Briefwahl noch gar nicht in diese Dramaturgie eingestellt. Weil in der Tat, es kommt nicht mehr nur auf die letzte Phase an, wo alles nochmal reingeschmissen wird an Personal, an Werbemitteln etc. Sondern man muss halt vorher schon die Aufklärungsarbeit, die Werbearbeit leisten. Und das ist eine Aufgabe, ich weiß nicht, ob das bei allen Parteien tatsächlich schon angekommen ist, diese Veränderung, aber sie ist irreversibel.
Aber digitale Wahl sehen Sie jetzt noch nicht bei uns aufkommen. Also es bleibt weiter erstmal der Wahlzettel, die Kreuze, die Urne, das Auszählen mit Papier.
Ja, ich habe mir für dieses Jahr ja vorgenommen, über den Tellerrand zu schauen. Also ich möchte gerne in Berlin auch eine Diskussion beginnen über E-Voting, aber auch über die Frage, wo können wir denn eigentlich noch digitalisieren? Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, zum Beispiel die Niederschriften in den Wahllokalen. Das wäre eine Möglichkeit vielleicht. Oder Unterstützungsunterschriften. Also die Bandbreite, wo man digitalisieren könnte und wo es nicht nur auf E-Voting hinausläuft, die ist eigentlich viel breiter. Und ich werde das jetzt wir haben einen Hochschultag an der HWR, da werde ich eine Veranstaltung.
Hochschule für Wirtschaft und Recht,
genau.
Sie unterrichten.
Mhm. Ja, genau. Ne? Also da machen wir eine Veranstaltung und auch auf meinem YouTube-Kanal werde ich sozusagen dann nochmal Expertinnen und Experten einladen. Weil das ist eigentlich eine Diskussion, die wir führen sollten. Gerade das E-Voting ist unter Sicherheitsaspekten bis dato immer noch ein sehr großes Problem.
Na, Hacker möglicherweise.
Ganz genau. Mhm. Ne? Und stellen Sie sich vor, da hat man im Grunde ja nur einen Schuss. Also wenn wir hier eine Wahl durchführen und es kommt tatsächlich zu diesen Störungen, Hacker gehen störend in dieses System hinein, dann ist die Akzeptanz von Wahlen erstmal schwer beschädigt. Und das will ich natürlich um jeden Preis verhindern. Auf der anderen Seite sagen meine Studis mir auch immer, wenn das Thema E-Voting kommt, Herr Bröchler, wann kommt denn endlich E-Voting in Berlin? Sollten wir da nicht vorangehen? Und das kann ich auch gut verstehen.
Nun ist das noch 9 Monate hin. Mhm. So eine richtige Geburtszeit quasi, wie ein Baby ausgetragen wird, Ihr Baby, diese Wahl. Sie haben ja manches auch verändert. Sie haben sich früher immer als König ohne Land bezeichnet. Sind Sie jetzt nicht mehr? Warum nicht?
Ja, weil wir jetzt die Instrumente bekommen haben, also auch als Landeswahlleiter, die wir in der Expertenkommission damals schon vorgeschlagen und angemahnt haben. Also wir haben die Novelle des Landeswahlgesetzes, da ist die Rolle des Landeswahlleiters nochmal sehr stark gemacht, da ist die Rolle der Bezirkswahlleitung.
Was dürfen Sie denn jetzt, was Sie vorher nicht durften?
Ich kann, wenn es um die Frage geht, ob wir zum Beispiel eine berlinweite Standardisierung brauchen, zum Beispiel bei der Frage, wie viele Wahlkabinen soll es eigentlich geben. Dann kann ich, wenn es nicht anders geht und die Bezirke sich nicht einigen können und ich, dann im letzten Moment sagen, so machen wir es. Die Praxis ist natürlich erstmal eine andere. Also ich versuche natürlich mit den Bezirken da eine Einigung zu finden. Das ist immer der bessere Weg.
Weil die ja immer noch für den Ablauf zuständig sind, jeder Bezirk.
Das sind die Maschinenräume, in denen das funktioniert. Mhm. Nur wie gesagt, ich möchte gerne einen Maschinenraum haben und nicht ganz unterschiedliche Motoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mhm. Also in den Bereichen ist es wichtig. Und was sich jetzt nach der Pannenwahl 2021 herauskristallisiert, ist, dass wir sowas wie ein Berliner Modell der Wahlorganisation haben. Also wir sind das einzige Bundesland, wo zum Beispiel festgelegt ist, dass der Landeswahlleiter eben unabhängig ist, dass er nicht weisungsgebunden ist. Wir haben eine andere Fehlerkultur entwickelt. Ich habe jetzt ein Vortragsrecht beim regierenden Bürgermeister, wenn es mal sozusagen hart auf hart kommt. Also da entwickelt sich sozusagen schon ein anderes Modell und das finde ich natürlich auch interessant, auch in der Kommunikation und im Austausch dann mit den anderen Landeswahlleiterinnen und Wahlleitern. Wobei, da muss man natürlich immer ein bisschen sehr vorsichtig sein, dass man nicht immer sozusagen als der Besserwisser, der dicke Maxe darüber kommt. Aber wenn man das, glaube ich, ruhig kommuniziert, dann kann das vielleicht auch Auswirkungen für den Bund haben.
Und Sie hatten, glaube ich, auch schon Besuch richtig aus dem Ausland, die geguckt haben, wie wählt Berlin, was ist da neu und besser? Weil ich meine, bisher waren wir ja eher Beispiel für so nicht, bitteschön.
Ja, das finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung, dass eben aus verschiedenen Staaten, die letzten waren aus Südkorea, die uns besucht haben. Wir haben jetzt Ende Januar kommt eine Delegation aus Japan und die fragen halt, was habt ihr verändert? Was waren die Ursachen der Krisen? Und ich frage natürlich auch immer ganz zurück, ja, wie läuft es denn bei euch eigentlich? Wie organisiert ihr Wahlen? Und das ist wirklich faszinierend, was es sozusagen da eine Bandbreite gibt, wie unterschiedlich auch Wahlen organisiert werden. Also das ist ganz, ganz spannend und freut mich natürlich, dass wir auch so attraktiv für andere Länder sind, die dann wissen wollen, ja, wie macht ihr das denn eigentlich?
Und wenn Sie jetzt mal zurückgucken, Sie haben ja jetzt eine Menge Wahlen, also die Pannenwahl, danach sind Sie erst ins Amt gekommen, haben dann schon die Wiederholungswahl, Europawahl. Also es gab hier eine Menge, auch Bundestagswahlen, die ja hier organisiert werden müssen, dann vor Ort in den Bezirken. Was sind so die schlimmsten oder die lustigsten Dinge, die Ihnen da bisher untergekommen sind? Haben Sie da Beispiele?
Ein Klassiker ist natürlich, ohne jetzt den Hausmeistern per se zu näher treten zu wollen, die machen in der Regel einen super Job. Aber es kommt eigentlich an jedem Wahlereignis ist einmal vor, dass dann ein Schlüssel vergessen wurde oder ein Hausmeister nicht pünktlich da war. Wir hatten einen Fall, der war dann schon nicht mehr ganz so witzig. Da ging es dann um einen Wasserschaden. Als die Wahl dann um 8 Uhr begann, hatten die quasi dann die Probleme wieder gelöst. Also das ist sozusagen so die Spannbreite an Problemen, die wir normalerweise dann haben.
Und was ist so Ihr Worst Case, wenn Sie sich überlegen, das darf nun wirklich auf gar keinen Fall passieren, mal neben einem wirklichen Anschlag, den wir alle uns überhaupt nicht vorstellen wollen?
Ja, da gibt es verschiedene Szenarien, nicht? Also der Wasserschaden ist schon ein ernstes Problem. Anschlag auf die Infrastruktur, wie wir es ja gerade hier jetzt erlebt haben, wäre natürlich ein sehr, sehr großes Problem, sich darauf vorzubereiten. Ein Problem ist immer natürlich, wenn der Wahlvorstand nicht erscheint. Da gehen wir dann in den Schulungen nochmal darauf ein und sagen, okay, da muss eben die Stellvertreterin oder der Stellvertreter das organisieren, muss der Bezirkswahlleiter informiert werden und dann kann man das auch lösen.
Das heißt, schlafen Sie wunderbar gut, wenn Sie jetzt an den 20. September diesen Jahres denken, oder ist es schon eine gewisse Nervosität, die sich da einstellt?
Ja, es ist eine Nervosität da und die muss auch sein. Also ich glaube, es ist wie bei einem Bühnenauftritt. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Also wenn man sich zu sehr fallen lässt, das ist schon schlecht, dass alles funktioniert. Aber ansonsten schlafe ich eigentlich gut und freue mich auf dieses Wahljahr.
Herr Bröchler, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.